SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Ein Computerspezialist, der eine Bierbar betreibt. Eine ehemalige Pharmaassistentin, die dann Lokführerin geworden ist. Und ein Lehrer, der heute Bestatter ist. Auch wenn ihre Berufe nichts miteinander zu tun haben, so haben sie doch etwas gemeinsam. Sie sind alle umgestiegen, haben ihren alten Job an den Nagel gehängt und haben nach einem neuen Horizont gesucht. In dieser Stunde reden sie von ihren Höhenflügen, ihren Abstürzen, den Zweifeln, den Ängsten und ihrem Triumph. Umsteiger, eine Sendung von der Regula Zehnder.
Als ich im Frichtal angefangen habe, bin ich als junger Lehrer gekommen. Damals im 70 war in der ganzen Schweiz Lehrermangel. Man konnte praktisch auslesen, wo man gehen will. Und ich bin dann direkt eigentlich in das Frichtal gekommen. Und ich hatte sehr schnell als Lehrer das Gefühl, ich wollte nicht als Lehrer alt werden.
Ich habe warum nicht?
Im Lehrzimmer Lehrerkollegen gehabt, die schon älter sind, die ich als sehr alt empfunden habe. Die waren damals so 45, 50, ich 21. Und dann haben wir geschworen, genau bis 40. Und nach 40 machst du etwas anderes. Aber sicher nicht als Lehrer alt werden.
Und er hat etwas anderes gemacht. Er ist Bestatter geworden. Ausschlaggebend für Enrico Biaggi waren zwei Todesfälle in seinem Bekanntenkreis. Als Lehrer hat er manches Jahr den Kirchenchor geleitet. Einmal an einem Samstag, als er mit dem Chor geprobt hat, hat er auf den Pfarrer gewartet und hat ihn dann schliesslich in seiner Wohnung abholen.
Und dann habe ich einen Brief in den Oberstock gegeben und ein Büro anklopfen. Kein herein. Zweimal geklopft, dann bin ich. Und dann ist der Pfarrer tot am Pult. Die Augen offen, der Kopf auf dem Tisch. Und ich war total erschüttert. Ich habe sofort ins Spital angeleitet. Dann habe ich gesagt, ja, wenn er tot ist, dann kommt niemand mehr. Und dann habe ich gewusst, was machen. Es ist Samstag. Die mir vom Dorf haben gesagt, ja, der war einsagen, das ist der Dorfschreiner. Aber der ist das Wochenende weg im Tessin. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht gut organisiert. Bis dann endlich ein Nachbarschreiner gekommen ist, war der Pfarrer schon steif an dem Tisch. Ich habe einen höheren Horror gehabt, ich habe überhaupt nichts dürfen machen, nicht einmal die Augen zu tun. Und da ist mir bewusst worden, es ist nicht gut organisiert.
Wo dann noch ein ehemaliger Lehrerkollege gestorben sei und der Verstorbene lang niemand geholt hätte, hat er gewusst, was er machen wollte. Bestatter. Weil es ginge ihm auch um die Würde des Menschen, sagt Enrico Biaggi. Das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Enrico Biaggi, sein Ziel war es, den Leuten im Fricktal den Tod wieder zurückzugeben. Dass wieder daheim gestorben wird, dass der Tod in der Familie stattfinden kann. Dass nicht mehr anonym gestorben wird.
Schau, am Anfang, als wir gearbeitet haben, haben wir frisch geschafft, ganz alleinzig. Dann bist du in eine Familie gekommen. Die Familie hat dir gesagt, was du willst. Du bist ins Zimmer, die Familie hat sich zurückgezogen. Die sind gekommen, der Verstorbene war Flexi, war auf dem Bett oder sogar auf dem Saar. Im Spital, die Angehörigen sind nie dabei gewesen. Und nachher hat man plötzlich das Gefühl gehabt, aber das wäre doch so wichtig, der letzte Weg mitzugehen. Können mitbestimmen, sagen, was ist wichtig, was ist überhaupt nicht wichtig. Vielleicht können Frieden schliessen, geistig. Und dann haben wir angefangen, die Leute einladen zu begleiten. Und heute sagen wir, man müsste den Tod der Familie zurückgeben. Wir kommen als Profi in eine Familie, die eine besondere Situation hat, nicht eine alltägliche, und sie als Fachleute da, sie zu begleiten und mit ihnen den Weg zu gehen. Jetzt gibt es Familien, die sagen, machen das, ist gut, wir haben abgeschlossen. Der Verstorbene ist schon 10 Jahre im Pflegeheim. Wir haben 1 Million Franken deponiert. Wir haben Abschied genommen in den letzten 4 Jahren. Wir haben gar nicht mehr reden. Es ist jetzt gut. Und das stimmt das.
Der Enrico Biaggi war, bevor er umgestiegen ist, 20 Jahre Lehrer gewesen. Nach all diesen Jahren im Schuldienst umzusteigen, das war nicht einfach gewesen, erzählt er.
Und ein sehr langer Lehrer ist ein bisschen spezieller Typ. Er hat immer mit Kindern geschafft. Er hat sein Geld nie verdienen müssen. Ich meine, er schafft Lehrerschaft in geschützten Werkstätten. die haben ihr Zimmer, die sind eigentlich im weitesten Sinn verantwortlich, dass sie den Lehrplan erfüllen. Aber wie sie arbeiten, wie sie sich vorbereiten, wie seriös, wie sie die Zeit teilen, wie sie Pause überziehen, also der Lohn kommt. Ob sie gut arbeiten oder schlecht arbeiten, der Lohn kommt. Und in der Privatwirtschaft musst du das Geld verdienen. Du musst etwas tun. Und so habe ich dann nach 20 Jahren eigentlich sehr wenig Möglichkeiten gehabt. Für mich war klar, ich will nicht mehr Schule geben. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich, meine Frau ist Lehrerin. Und der hat gesagt, du bist jetzt 20 Jahre in der Kindererziehung, ich im Aussendienst, jetzt wechseln wir. Und dann sind meine Stelle übernommen und ich bin Hausmann geworden. Und als Hausmann, ja, ich habe 4 Kinder gehabt, alle noch daheim. Es ist schon recht ein Job, aber man muss schon noch etwas haben. Und dann schaut man, was kann man machen, wo kann ich etwas aufbauen. Und ich hatte dann das Gefühl, auf dem Bestattungssektor, aufgrund von gewissen Erlebnissen, die man hatte, persönlich mit dem Tod, hatte ich das Gefühl, wohl, da kann man etwas machen. Ich hatte aber nie den Druck gehabt, dass ich vom ersten Tag an von dem leben musste. Ich musste niemanden verdrängen, denn bestattet ist im Frichtal immer geworden. Das haben die Schreiner gemacht. Es hat Schreiner gehabt, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und es hat Gemeinden gehabt, die das ein bisschen schlechter organisiert waren. Und dann ist noch dazu gekommen, im Ende 80er Jahre, grosser Mangel im Pflegepersonal. Also in den Spitälern, wo die Krankenschwestern gesagt haben, wir sind nicht Leichenwäscher. Ambulanzfahrer, die gesagt haben, wir gehen nicht Tote sammeln. Der technische Dienst, der gesagt hat, wir gehen nicht mehr einsargen. Und so hat es dazu gewählt, dass das Spital Laufenburg die Pathologie ausgelagert hat. Und das war für mich sehr schnell klar, jetzt der Weg mache ich.
Im Fricktal war es dann zumal so, dass wenn jemand gestorben ist, die Leiche in die Pathologie vom Spital gekommen ist. Im Spital Laufenburg hatte es alles, was brauche ich für einen Bestatter.
Da hat es einen Freigor, da hat es einen Aufbahrungsräum, da hat es ein Büro, da hat es eine Dusche, da hat es eine eigentliche Pathologie, wo man Sektionen machen kann. Und auslagern heisst, sie hat mir kein Personal, das gesagt hat, wir gehen hier nicht putzen. Der technische Dienst, der nicht einsagen wollte, und dann gesagt, wird jetzt einfach die Pathologie auslagern. Das heisst, ein Bestatter ist verantwortlich für die Pflege und Führung der Pathologie. Wenn es also medizinische Untersuchungen gibt, Autopsien, dann werden wir den Verstorbenen vorbereiten. Es kommt ein Team extern vom Spital Baden oder Aarau. Und dann machen die das Medizinische und wird dann wieder aufräumen und versorgen. Aber wir haben die Pathologie eigentlich feiern, heisst, wir müssen sie putzen, wir können sie aber auch brauchen. Wenn wir schwere Unfälle haben, so wie Zeit haben und so weiter, dann können wir in der Pathologie sehr gut pflegen und Leichenpflege und Versorgung machen, medizinische. Hat mit dem das nichts zu tun, wir müssen nicht steril arbeiten, aber jetzt, wenn sich jemand verschießt oder unter einem Zug kommt oder so, einfach die Wiederherstellung. Und das kann man natürlich in der Pathologie sehr gut.
Investieren hätte er nicht viel müssen. In der Pathologie war alles da. Nur ein Leichenauto hätte er müssen haben. Er hat von der Rheumaklinik Löckerbad das Ambulanzfahrzeug, einen alten Mercedes, gekauft für 4'000 Franken und wollte es umbauen. Aber das Auto sei schon zu alt gewesen. Die einzige Fehlinvestition in den über 20 Jahren, seit er Bestatter ist.
Und nachher haben wir eigentlich ein paar Sargine da vorne auf der Veranda gehabt. Einen grossen, einen mittleren, einen kleinen und einen überbreiten. Und so hat man eigentlich angefangen.
Businessplan, hat er einen Businessplan gehabt?
Auf easy Art, wie das Lehrer hat damals machen. Wir haben das Startkapital schon gehabt, weil ich gesagt habe, wenn wir es machen, dann werden wir es seriös machen. Und ich habe gesagt, seriös ist für mich nur ein AG. Und damals hat die AG 60'000 Franken gebraucht. Und man hat zu dritt müssen sein, 3 Aktionäre. Und die haben wir sehr schnell zusammengekommen und dann haben wir das so gestartet, schon seriös. Weil Geld brauchst du immer, du hast dann schnell eben euer PC müssen haben, du hast Einrichtung müssen haben, Aufbahrungsgegenstände, es kommt schon schnell etwas zusammen.
Ist dann aber gleich nie Angst und Bang geworden, plötzlich so, jetzt gehe ich da in die Selbstständigkeit?
Ich glaube nicht. Erstens haben wir nicht müssen von dem leben sofort. Und zweitens, es klingt vielleicht lustig, aber es ist ein todsicheres Geschäft. Wir müssen nicht in den seltensten Fällen Offerten schreiben. Wir müssen nicht Baugesuche studieren, wir müssen nicht Werbung machen, wir können nicht Aktionen machen. Wir können da sein und durch das Gute arbeiten, geht das von Familie zu Familie weiter. Und es ist der Ruf, den du aufbaust. Und die Kundschaft, die du mal hast, oder die Familien, die mit dir zufrieden sind, die kommen wieder. Und die erzählen das weiter. Und so kommt das im Verlauf von ein paar Jahren, hast du genügend zu tun.
Jetzt ist auch der Lehrerberuf ist immer so ein bisschen Verruf. Die Lehrer sind nicht die Fleissigsten. Also die haben es noch so gäbig irgendwie. 8 bis 12 Uhr Schule, am Nachmittag noch 40 Stunden Woche. Knapp vielleicht, aber nicht 40 Stunden sicher mal vor den Schülern stehen, 13 Wochen Ferien. Und dann sind sie plötzlich in einem 24-Stunden-Job. Also für den Lehrer, glaube ich, heute undenkbar.
Ja, aber es ist natürlich die Befriedigung. Es ist die Freiheit zum Zwang. Es ist ein Widerspruch, aber irgendwie jetzt das Gefühl, man ist selbstständig und man ist doch eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit. Aber es gibt einem eine Zufriedenheit, kann man sagen, nein, ich habe keinen Bock.
Enrico Biaggi ist es wichtig, heute sein Eigenherr und Meister zu sein. Bevor er selbstständiger Bestatter geworden ist er einmal eine Woche zu einem Bestatter im Wallis schnuppern und hat dann keinen einzigen Toten gesehen. Er hatte schon Herzklopfen gehabt, als er das erste Mal schon in der Selbstständigkeit mit einer Leiche konfrontiert war. Und er hat sich mehr als ein Jahr nicht allein in die Pathologie gewagt. Nach 2 Jahren war er das erste Mal bei einer Autopsie, also bei einer Leichenöffnung, dabei gewesen. Je grösser das Wissen sei, umso kleiner sei die Angst geworden, sagt er. Aber man wird nicht einfach so Bestatter, betont Enrico Biaggi.
Der Bestatter, dass er die eidgenössische Fachprüfung machen kann, muss einen Grundberuf haben, muss 3 Jahre in einem Bestattungsunternehmen arbeiten. Und das sind die Voraussetzungen, dass er sich der Prüfung stellen kann. Und dann hat er den Anforderungskatalog und kann Kurse machen und sich vorbereiten auf das. Also das ist eigentlich nicht ein Beruf. Und wie viele sich interessieren, das vergeht hier nicht eine Woche, wo nicht jemand sich bewirbt für ein Praktikum, für eine Woche zu arbeiten, hat er nicht einen Job und. Und was da kommt, das ist wahnsinnig. Es sind also Frauen zum Teil, die sich jetzt verwirklichen und etwas Neues suchen. Und wenn du fragst, hat er eine Starkerung? Der klippt und sagt, warum? Sag ich, ja, wisst ihr, eine Voraussetzung, nebst Empathie, nebst gewissen Sachen, die man wissen muss, braucht es generell eine Starkerung. Denn kein Verstorbener kommt von selber in Sorge.
Also schon körperliche Kräfte, aber natürlich auch die psychischen Kräfte, die man braucht.
Ja, aber das ist dann wieder sehr dankbar. Man kommt in eine Situation, wo man merkt, man wird gegriffen, nehmen wir an, auf eine Bahnlinie. In einer Suizidsituation. Und alle, du spürst alle wartend auf dich. Und dann ist ein Moment, da funktioniert man einfach. Man spürt die Erwartungshaltung. Und man funktioniert. Und wenn man dann mit dem Unfall, mit der Unfallhülle, mit dem Verstorbenen der Pathologie ist und niemand mehr da ist und fertig ist, dann merkt man dann, wie es eins kann rütteln und schütteln. Ihr kommt in eine Familie und merkt den Frust, ihr merkt den Schmerz. Da spürt ihr plötzlich eine Dankbarkeit. Man wird zugelassen. Ihr kommt in den intimsten Bereich der Familie. Ihr erfahrt Sachen, die ich sonst wahrscheinlich früher dem Pfarrer erzählt hätte. Und zugelassen zu werden, das gibt einem dann so Energie. Die Zeit, die man dann mit den Angehörigen verbringen kann, die man vorher nicht gekannt hat, plötzlich die Geschichte zu erfahren, man wird sehr nah. Und das ist unwahrscheinlich dankbar. Und hilft dann aber auch zu verarbeiten. Man ist ja nicht allein. Man redet und redet. Wir müssen auch nicht psychiatrische Betreuung, wenn wir einen schwierigen Einsatz haben.
Was Enrico Biaggi sicher auch geholfen hat, das ist seine Herkunft als Walliser Katholik. Im Wallis ist man näher mit dem Tod konfrontiert. Aufgebahrt wird manchmal noch daheim.
Also ich sagte, im Wallis haben wir als Kind einen anderen Umgang gelernt mit dem Tod. Das stimmt, durch die Aufbahrungen daheim. Und als ich im Fricktal war, war das schon eher eben ein Sterben im Spital. Und der Verstorbene ist dann einfach zur Beerdigung zurück ins Dorf gekommen.
Mittlerweile werde ich auch im Fricktal wieder mehr daheim gestorben und dank Enrico Biaggi der Verstorbenen daheim aufbaut oder dann in seinem Geschäft. Auf seiner Veranda, die er am Anfang noch Särge aufbewahrt hat, seien auch schon Trauerfeiern gemacht worden. Und dann haben die Trauergemeinde zusammen ein Raclette gegessen. Der Rico Biaggi hat als Bestatter seinen Traumberuf gefunden, sagt er. Mittlerweile hat sein Sohn das Geschäft übernommen, auch er war einmal Lehrer. Bei ihm arbeiten überhaupt alles Umsteiger. Eine ehemalige Schuhverkäuferin, ein früherer Kantonsschullehrer und eine ehemalige Bankangestellte. Ihr hört den Doppelpunkt auf Radio SRF 1. Gerade bei denen, die um die 40, 50 umsteigen, ist die Selbstständigkeit ein grosses Thema. Das sagt auch die Statistik. Allerdings, so das Bundesamt für Statistik, ist nicht erhoben, wie viele davon Umsteiger sind. Entweder wird in frühen Jahren, wenn die Familie noch jung ist, die Selbstständigkeit gewählt oder dann eben später in der Lebensmitte. Je älter man im Erwerbsleben ist, so hat das Bundesamt für Statistik erhoben, umso wahrscheinlicher ist es, dass man in die Selbstständigkeit geht. Die Lebensmitte die sorgt für Veränderungen in der Familie und manchmal auch im Beruf. Leute in diesem Alter haben Lebenserfahrung, sie sind nicht mehr so einfach formbar und auf dem Arbeitsmarkt, je älter sie sind, umso schwieriger zu vermitteln. Darum wird häufig die Selbstständigkeit gewählt. Im Schnitt sind in der Schweiz 14 von 100 Erwerbstätigen selbstständig. Die Zahl ist aus dem Jahr 2005 und hat sich seit 1996 kaum verändert. Der Marco Zog ist Coach und begleitet die Leute bei Veränderungsprozessen in ihrem Leben. Auch wenn sie aus ihrem Beruf aussteigen oder umsteigen wollen. Auch er ist ein Umsteiger. Der 59-Jährige hat Rechtswissenschaften studiert, ist Anwalt und arbeitet 50% als Stabschef im Rechtsdienst von einem Bundesamt. In den anderen 50% ist er Coach. Er hat seit mehr als 10 Jahren seine eigene Beratungspraxis in Bern. Unter anderem beratet er Leute in der Lebensmitte.
Es gibt Adoleszenz, dann gibt es irgendwie die Ausbildungsphase, dann gibt es irgendeine Phase, die mit der Eroberung zu tun hat. Oder der Platz sich erobern, einen Job, vielleicht auch viel Geld verdienen, irgendwo aufsteigen. Und dann gibt es irgendwo nachher eine Phase, wo das ein bisschen in Frage gestellt ist, wo es nach Neuem geht. Und das ist halt vielfach irgendwo, sage ich jetzt 40, 50, 55. Oder es sind vielfach Leute, die auch schon etwas gemacht haben. Und ja, ist es jetzt das gesehen, was jetzt mit dem alt werden? Oder das kann sich natürlich dann, vielleicht hat das mit der Beziehung auch noch zu tun, das ist klar.
Szenenwechsel.
Was ist ein Cowboy ohne Ross? Ein Sattelschlepp. Geht das gut?
Der Biersommelier und Bierbarbetreiber Anton Flückiger ist hinter der Theke von seiner Bierbar Erzbierschof im Berner Liebefeld. Es ist Donnerstagabend, der Laden ist voll, das Geschäft läuft wie geschmiert.
Ich will etwas Herbst und entweder sauer oder bitter, ist egal.
Probier mal das da hier. Sonst musst du halt den Pickwick. Dann können wir dich da nicht bedienen. Hallo Hans-Rudi.
Hier ein Witz oder eine lustige Bemerkung, dort eine intensive Beratung für das richtige Bier für einen Gast zu finden.
Relativ trocken, das ist jetzt ganz ein typischer Vertreter von diesen Nordwestamerikanischen Küsten-IPAs. Ja. Im Norden sind sie trocken, im Süden sind sie eher ein bisschen süßlich, aber beide Norden.
Ein bisschen süßer dürfte es sein.
Das ist jetzt halt Nordküsten-IPA.
Der Anton Flückiger ist diplomierter Biersommelier und nennt sich Erzbierschof und Botschafter des guten Biers. Seine Bierbar im Liebefeld hat er 50-jährig seit 2 Jahren. Den Frühling hat er zu Winterthur eine zweite Bar aufgetan. Aber der Anton Flückiger ist ein Umsteiger. Er kommt nicht vom Beizer her.
Eigentlich bin ich nicht umgestiegen. Ich bin eigentlich mit dem erst so richtig eingestiegen. Mein Problem war eigentlich schon von klein an, dass ich nicht gewusst, was ich im Leben will. Und habe diverses gemacht. Ursprünglich habe ich das Bauern gelernt, und dann bin ich zuerst in Semmer. Nach dem Semmer bin ich Gimmer. Habe nach dem Gimmer aber nie studiert. Bin dann habe mich lange mit Theater beschäftigt, dann bin ich in Deutschland umeinander tingelt auch noch ein bisschen. Und dann bin ich dann irgendwann wieder zurück. Und dann habe ich bei einem Elektriker gearbeitet, ganz lange. Und nachher bin ich eigentlich zur Ascom gekommen seinerzeit und dann habe ich von ursprünglich Endtest von Maschinen bis Schulungen für Servicetechniker in die ganze Welt. Schulungsplattformen habe ich aufgestellt und so weiter, das E-Learning gemacht. Aber viel wichtiger ist eigentlich, und spannender ist eigentlich, wie es mit mir sensorisch ist gegangen. Und wenn ich auf einem Bauernhof bin aufgewachsen, habe ich eigentlich von klein an eigentlich schon mitbekommen, was echter, guter Geschmack ist. Wir waren Selbstversorger, wenn es halt Tomaten gab, dann hat es vollreife Tomaten gegeben. Wenn es Metzger gab, hat man Säule gegessen. In allen Aspekten hat es keine grusige Teile gegeben, eine Säule drin. Und ich habe eigentlich von klein an habe ich eigentlich meine Zunge sehr stark gereizt.
Zum Bier ist der Anton Flückiger über einen Wein gekommen. Wein ist zu seiner Leidenschaft geworden und er hat sich 2006 in Deutschland zum Biersommelier ausgebildet und hat in der Schweiz auch noch gerade das Wirtepatent gemacht.
Ja, ja, dann im 2006, als ich zurückkam von dieser Ausbildung, habe ich gefunden, ich muss ein bisschen Return of Invest machen, weil das ziemlich teuer war. Und dann habe ich so im ganzen Kleinen habe ich mal Kollegen und Freunde eingeladen für Degustationen. Das ist dann der ziemlich schnell mal ein bisschen Kult geworden, dass ich immer alle 14 Tage meine Deko gemacht habe und dass ich irgendwie mehr Leute gekommen. Also in einem Lagerraum war das, wo ich dann gemietet hatte. Und dann, im 2010, habe ich dann den Webshop gegründet, weil ich vielfach die Bierstile und die Qualität habe ich zum Teil gar nicht bekommen, die ich eigentlich gerne hätte. Darum habe ich dann angefangen, 2009 habe ich angefangen, selber zu importieren. 2010 habe ich nicht gewusst, woher mit dieser Ware und wie verkaufen, habe ich den Webshop aufgetan. 2011 haben wir die Bar in Liebefeld aufgetan und jetzt haben wir die Bar in Winterthur aufgetan.
Hat ihr einen Businessplan gehabt oder seid ihr so ein bisschen mehr reingerutscht?
Ja, ich weiss nicht mal, wie man einen Businessplan schreibt. Nein, Businessplan hatte ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe ein paar Leute im Rücken, die ein bisschen Geld haben reingesteckt. Wir haben AG gegründet und von dem her bin ich eigentlich sehr, sehr freudig, dass wir von Anfang an eigentlich eine gute Struktur hatten. Aber alle Leute, die Geld drin haben, die glauben die Idee. Und bis jetzt gibt es immer noch seit dem 2009.
Und gleich, dann müsst ihr also 50'000 haben, für einen AG zu gründen. Das ist nicht nichts.
Also 100'000.
50'000, aber in Bar, zum Librieren?
Ja, wir haben 100'000 in Bar gehabt. Es haben ein paar Leute viel Geld gegeben.
All das hat Anton Flückiger neben seinem Job als IT-Spezialist gemacht. Allerdings hat er seinen Job auf 50% reduziert, später dann auf 40%. Seit der Eröffnung der Bar zu Winterthur im Mai 2013 ist er nur noch Bierbarbeizer. Der Coach Marco Zog kennt solche eher sanfte Umstiege aus seiner Praxis gut und ratet auch dazu. Aber mit dem Reduzieren ist das so eine Sache. Nicht alle können, aber auch nicht alle getrauen sich.
Es gibt Firmen und es gibt Positionen, wo das einfach schwierig ist, oder respektive, wo das nicht gern gesehen ist und wo man nachher schnell vor der Alternative ist, entweder gehst oder du bleibst. Das ist eine Realität. Aber ich stelle einfach fest, vielfach, wenn es darum geht, die eigenen Wünsche zu äußern, haben die Leute eine wahnsinnige Angst. Es gibt manchmal schon Leute, die eine Weiterbildung machen wollen und eine wahnsinnige Angst haben, den Chef wirklich zu fragen, ich will die Weiterbildung machen. Und meine Erfahrung ist, wenn man fragt, gibt es vielfach einen Weg. Oder wenn man auch nicht fragt, so ultimativ, ich will jetzt das entweder oder, sondern wenn man vielleicht auch gewisse Flexibilität hat, gerade mit der Weiterbildung, und er vielleicht sagt, ich zahle es selber, aber es geht auf Arbeitszeit, oder wir machen halbe, oder wir machen irgendeinen Deal. Also meine Erfahrung ist, Fragen bringt vielfach etwas.
Und zu fragen nach einer Weiterbildung kann vielleicht schon der erste Schritt zu einer Veränderung sein. Der Marco Zog tanzt ja selber auf zwei Hochzeiten, als Coach und als Jurist in einem Bundesamt. Er sei vor gut 10 Jahren total erstaunt gewesen, dass er seine Kaderbeamtenstelle beim Bund um 50% reduzieren konnte, erzählt er. Reduzieren im angestammten Beruf, etwas anderes daneben machen oder gar in die Selbstständigkeit, das heisst häufig, der Partner oder Partnerin muss dazu verdienen oder mehr dazu verdienen und die Pensionskasse ist auch ein Thema. Sei es, dass man sie für die Selbstständigkeit belehnt, weil die Banken ihm ohne Eigenkapital keine Kredite geben, sei es, dass Selbstständigerwerbende nicht mehr oder zu wenig einzahlen. Gemäss Bundesamt für Statistik zahlt fast einer von vier Vollzeit-Selbstständigerwerbenden weder in die zweite noch in die gebundene dritte Säule, wie zum Beispiel eine Lebensversicherung. Wie sieht das beim Bierbarbeizer Anton Flückiger aus? Macht er sich auch Gedanken zur Pensionskasse?
Ja, das macht vor allem der Treuhänder für mich. Ich mache mir nicht viel Gedanken. Ich sehe für mich, wie ich lebe und was meine Philosophie ist und wie ich es eigentlich auch von meiner ganzen Verwandtschaft kenne. Ich werde auch nicht hart darauf belangen, dass ich 65 bin, dass ich dann mehr zur Ruhe setze, sondern ich bin zu rastlos für eine Rente. Das spüre ich schon jetzt.
Beizern, ein eigenes Café oder gar eine Bar, am liebsten noch auf einer Südseeinsel oder irgendwie Wirten, der Traum von vielen. Ist es wirklich ein Traumjob?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir so viel romantischer vorgestellt. Es ist ein Knochenjob, es ist ein harter Job. Man muss wirklich jeden Rappen muss man relativ schwer verdienen. Und es geht auch sehr, sehr, sehr viel wieder weg. Wenn man mal wieder ein Pölsterli hat, dann kommt halt wieder eine grosse Rechnung und dann ist wieder viel, viel nicht mehr da. Und dann müssen wir halt auch gerne an Schur bleiben. Ich muss dauernd irgendwie neue Ware besorgen. Und die bekommt man nicht um den Haus hecken. Und wenn ich jetzt eigentlich meinen Stundenlohn ausrechne, weil es gibt viele Tage, da bin ich vom Morgen ziemlich früh. Also für einen Beizer eigentlich sehr, sehr früh. Vielfach bin ich am Morgen um 7 Uhr bin ich wieder am Arbeiten. Und dann wird es halt vielfach, die meisten eben wird es 2, weil ich irgendwo in einer Bar bin oder irgend, bis das aufgeräumt ist oder bis das alles gemacht ist. Trotzdem ist es sehr befriedigend.
Traumjob?
Ja, das Schöne ist natürlich, Traumjob würde ich nicht unbedingt sagen, aber das Schöne ist, ich kann mir den Tag selber einteilen, wie ich will. Und es gibt manchmal so Tage, wo ich Sachen muss machen muss, wo wir zu Wetter sind.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel das ganze Administrative. Das Ganze mit den Zetteln sammeln, Zetteln einkleben, eigentlich im Prinzip das Zeug machen für einen Treuhänder und so weiter. Da bin ich zu wenig pingelig, da bin ich zu wenig fleissig, da bin ich zu wenig, ich vernur schon sehr viel. Und da habe ich halt eigentlich sehr, sehr viel Aufwand, all die Zetteln wieder zu beschaffen, die ich ursprünglich mal hatte. Und jetzt nie mehr sind, weil sie irgendwo entweder im Lager sind oder im Auto oder zur Winterthurer Bar oder zur Berner Bar oder sonst irgendwo.
Wie hat das Umfeld reagiert? Hat ihr nicht gesagt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Spieridee, was der da macht?
Ja, am Anfang hat es natürlich schon geheißen, im Liebefeld draussen so eine Spezialität, ein paar Gründe, ist gefährlich. Ich habe es nicht als gefährlich angeschaut. Weil ich der Meinung war, wir zahlen hier relativ wenig Mietzins, viel weniger als in der Innenstadt. Aus diesem Grund müssen wir auch nicht mit dem Mainstream, wir können hier wirklich Spezialitäten bringen. Und wir müssen nicht schauen, dass wir ein Haus füllen können. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass wir eigentlich relativ zart anfangen können. In der Innenstadt, bei diesen Mietzinsen, mal einen schlechten Monat, dann ist man weg vom Fenster. Zwei schlechte Monate, das muss man nicht verleiden. Hier aus haben wir eigentlich relativ gut und relativ schön unser Business können finden. Wir sind am Anfang barmässig sind wir so unterwegs gewesen, dass wir eigentlich als normale Cocktailbar hätten können funktionieren. Unser Problem war einfach, dass von Anfang an alle Bier getrunken haben bei uns und die Limette für einen Mojito sind schlecht geworden. Und von dem her haben wir irgendwie mehr von diesen Produkten abbauen. Wir machen praktisch nichts mehr auf Drinks mixen, wir machen praktisch nichts auf Schnaps. Wir haben praktisch kein Rotwein, wir haben praktisch kein Weisswein. Die Leute kommen zu uns wegen Bier, Bier und nochmal Bier.
Der Erzbischof. Anton Flückiger, seine Bierbar, oder jetzt muss man sagen, seine Bierbars, er hat eine im Liebefeld und eine in Winterthur, entwickeln sich zu Kultorten. Kult ist auch sein Newsletter. In einem der letzten Newsletter hat er stolz verkündet, dass er in der Bar zu Winterthur im vergangenen Monat kein einziges Kaffee serviert habe. Und was man auch nicht darf unterschätzen darf, wenn man beruflichen Umstieg wagt, das ist Beziehung, Partnerschaft. Das weiss auch der Coach Marco Zog aus seinem unzähligen Mandat, wo er Umsteiger begleitet hat.
Also meine Erfahrung ist, also das ist eine persönliche Erfahrung, aber auch viel von Klienten. Es gibt einfach so Phasen im Leben, wo einfach alles ändert. Und es gibt nachher lange Phasen, wo, kann man sagen, Monotonie oder was stabil ist, was sich wenig verändert. Das ist, vielfach ist das so. Und ich würde schon sagen, ohne so eine berufliche Neuorientierung oder Veränderung, also ich sage es jetzt mal positiv, das ist schon eine Herausforderung für natürlich eine Paarbeziehung. Das ist völlig klar, oder? Und, aber das wird nicht heissen, dass es das auseinandergehen muss. Aber es ist einfach, es wird sich sehr viel verändern. Also zu dem muss man ausgehen.
Am Anton Flückiger, seine Frau, arbeitet 100% und hilft noch in der Erzbischofbar aus. Kinder haben sie keine. Klar, da wäre vieles mit der Selbstständigkeit anders gewesen. Andererseits wären die schon aus dem Gröbsten draussen, sagt der 50-Jährige. Da fragt man sich gleich, ob die beiden bei diesen Präsenzzeiten im Gastgewerbe nicht gleich ein bisschen nebeneinander vorbeileben.
Ja, wir sehen uns schon noch gut. Gut und genug, wir schauen schon dafür. Vielfach bin ich zum Morgen, sehen wir uns etwa. Ja. Sonntag sowieso. Meistens am Samstag arbeiten wir beide in der Bar. Manchmal sind wir auch zusammen eingeteilt. Meine Mitarbeiterin macht manchmal den Arbeitsplan so, dass er es gerade bewusst zusammentut, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir wieder ein bisschen zusammenfinden. Wobei, das ist halt, wenn man zusammen arbeitet, dann hat man auch nicht viel Kommunikation, das stimmt schon.
Bei diesen Präsenzzeiten und dem ständigen, knallharten Rechnen, da hat sich der Anton Flückiger auch schon seine Gedanken gemacht.
Natürlich, ich denke, wenn man dann sieht, wie Leute können Ferien machen können, wenn ich manchmal so Gäste sehe, wo jedes Mal, wenn man sie sieht, gehen sie wieder in die Ferien, an einen schönen Ort her. Das ist natürlich bei mir schon lang nicht mehr der Fall. Ich kann maximum noch ein verlängertes Wochenende machen, aber dann komme ich heim und dann muss ich es einfach eine ganze Woche, habe ich fast wieder Arbeit zum Nachbügeln. Aber bereuen in einem Sinn von, wo ich sage, du bist ein Esel, dass du das hast gemacht, kommt täglich auch mehrmals vor, aber nur so leid. Die Freude vom Tag, meistens so drei Minuten später habe ich schon wieder vergessen und freue mich an etwas, an einem schönen Mail, den ich bekomme, oder an einem Kompliment oder irgendjemand, der mir anruft und eigentlich Freude hat und gespürt an diesem Service, dass wir ohne Bereicherung sind.
Aussteigen aus dem Beruf, umsteigen, das ist ein weitgehend unerforschtes Thema. Und auch das Bundesamt für Statistik führt keine speziellen Statistiken. Die Wirtschaft interessiert es auch nicht. Und die letzte Publikation, die SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, gemacht hat, ist ein Diskussionspapier, das auch schon fast 10-jährig ist. Und das hat schon dann nichts Bahnbrechendes aufgezeigt. Umsteiger, die fallen durch die wissenschaftlichen und statistischen Maschen. Ist es eine Typfrage, dass jemand seinen Beruf an den Nagel hängt und etwas Neues macht? Was ist es? Wer steigt um und redet nicht nur davon oder träumt heimlich und handelt nicht? Es gäbe keinen bestimmten Typ Mensch, aber es gäbe einen Weg zum Umstieg, sagt der Coach Marco Zog. In seinem Buch «Umsteigen, Aussteigen» hat er das Umsteigen in 4 Phasen unterteilt. Das Buch hat er zusammen mit dem Journalist Matthias Morgenthaler, der mehr als 800 Umsteiger für verschiedene Tageszeitungen interviewt hat, geschrieben.
Phase 1. Leiden, Kraft, Energie, Mut.
Wir haben so eine Haltung, einfach schwarz-weiss zu denken. Oder entweder ist der Job wahnsinnig super gut oder nichts geht und es ist das Letzte und so. Und da geht es mir darum, einfach ein bisschen genauer herzuschauen, was ist es denn genau, was nicht passt. Also ich hatte kürzlich jemanden, gehabt, der mit einer sehr so passiven Haltung gekommen ist. Ja, der Job sei schon langweilig und ja, er hat sich eben schon und er will schon, aber ist das schwierig und dann dann habe ich dann ändern, so ein bisschen mit einer fordernden Haltung bin ich dem begegnet. Er hat gesagt, ja, wenn er etwas will, dann muss er etwas machen. Er muss an sich wirklich bereit sein, zu arbeiten. Jede Veränderung löst Ängste aus. Und zu den Ängsten gehören natürlich auch die Reaktionen von der Aussenwelt, oder? Das ist völlig klar, oder? Die einen finden, das ist jetzt ein bisschen komisch, oder das ist unvernünftig. Und das gehört zu dem, was man eben dann aushalten muss. Und darum sage ich, um dem Stand zu halten, braucht es eine gewisse, ich kann dem verschieden sagen, ich sage dem jetzt Energie oder Kraft.
Phase 2. Rückzug, Nachdenken, Innehalten.
Mal Modewort zu brauchen, Entschleunigung, einfach zurücklehnen. Äußerlich kann das sein, ein Sabbatical, das kann sein, mal eine längere Reise machen, mal auf die Alp gehen oder sich irgendwo ins Meer zurückziehen. Aber es kann natürlich auch sein, überhaupt im Leben wieder einen gewissen Raum geben für irgendetwas. Es gibt so ein, wie soll ich sagen, ein Gesetz von der Leere. Also damit etwas Neues kann kommen, braucht es auch irgendwo leeren Raum. Man muss etwas ein bisschen weggeben, so wie wir das auch kennen. Oder es tut uns allen gut, wenn wir mal rausmisten daheim, alte Kleider zur Kleidersammlung geben oder irgendwelche Sachen fort. Das gibt einfach wieder Raum, es braucht der einfach den Schritt von einem gewissen Rückzug. Aber ich muss vielleicht auch ein bisschen relativieren, oder? Die Schritte, das sind so die alttypischen Schritte, in der Realität laufen, die vermischt. Das ist nicht bei allen gleich.
Phase 3. Mut.
Für einen grossen, radikalen Ausstieg, Kündigung und vielleicht nicht wissen, was nachher kommt, da braucht es tatsächlich viel Mut, wobei vielfach solche Leute auch sagen, ich bin mir eigentlich gar nicht bewusst gewesen, richtig, weil ich habe das einfach gemacht, weil ich es haben müssen machen. Das ist nicht ein bewusster Akt von Mut gewesen, aber es gibt auch schrittweise Sachen, wo es vielleicht ein bisschen weniger Mut braucht, also wo es nicht der ganz grosse Mut braucht. Und vor allem muss man auch sehen, Mut kann auch wachsen, oder? Also wenn man kleine Schritte gemacht hat, etwas gewagt hat und man sieht, es geht ja, ist ja sogar spannend, ich habe da Möglichkeiten, dort nimmt der Mut zu. Es kommen einem Leute hin, die man kennt hat, vielleicht Leute, die man gehört hat, alte Freunde, Bekannte, die irgendetwas ganz anderes angepackt haben, die einem zu Sinn kommen und dort halt wirklich der Mut haben, dem oder deren anzuläuten, könnten wir mal zum Mittagessen, erzählst du mir mal, wie es gegangen ist. Also es hat auch viel mit Austausch zu tun und es hat auch zu tun, dass man sich bewusst überlegt, mit wem gibt man sich ab.
Phase 4. Aktion, Anpacken, Umsetzen.
Wie viele Leute hat das auch mit einem, um das Wort zu brauchen, mit einem Alten zu tun, Bekannten, Freunden, einfach sagen, ich bin dran. Schon das löst etwas aus, oder? Man tut sich offenbaren, aha. Oder dann gibt es andere Schritte, einfach konkrete Informationen reinzuhalten. Oder ich staune manchmal, die Leute überlegen sich, ich würde das gerne machen, ich würde gerne eine Ausbildung machen. Dann sage ich, ja, wisst ihr, was es für Ausbildungen gibt? Wisst ihr, wie lange das geht? Wisst ihr, was die kosten? Wisst ihr, sind das Abendkurs, sind das Wochenendkurs, sind das Vollzeitkurs, was gibt es für Möglichkeiten? Dann wissen sie es nicht. Und dann ist ein Schritt, sich einfach die Informationen zu holen. Also es gibt super Dokumentationen auf den Berufsinformationszentren und nachher kann das auch heissen, mit Leuten reden, die in dieser Tätigkeit sind, erzähl mir mal und. Oder vielleicht mal reduzieren irgendwo. Erste Schritte können ja durchaus im Bereich Hobby sein. Also aus kleinen Schritten können grössere Schritte werden.
Dann hört der Doppelpunkt auf Radio SRF 1. Es war nicht einfach, jemanden zu finden, der sich selbstständig gemacht hat und wieder aufgegeben hat. Der Christian H. hat sein Hobby nie vernachlässigt. Der studierte Militärwissenschaftler hat es vielmehr zum Beruf gemacht und seinen Kaderjob in der Bundesverwaltung aufgegeben und sich mit einer Oldtimer-Garage selbstständig gemacht. Eine Lehre als Automechaniker hat er 42-jährig vorher nicht gemacht. Seine Geschichte hat er nicht persönlich am Radio erzählen, Aber wir dürfen sie hier weiter erzählen. Hier seine Worte.
Eigentlich war es der 40. Geburtstag, der alles verändert hat. Dann nämlich habe ich beschlossen, dass ich das mache, was schon immer in mir innen geschlummert hat. Eine eigene Oldtimer-Garage. Und dann wollte ich auch nicht werden wie mein Vater. Der war immer angestellt und wegen dem auch frustriert. Die Event der Kollegen, alle Widrigkeiten, habe ich einfach ausblendet. Und dann hat mich die Realität eingeholt. Da kann man noch so lange einen ausgeklügelten Businessplan haben. So einen, den ich dann auch hatte. Das Oldtimer-Geschäft, das ist saisonal. Im Frühling und im Sommer konnte ich mich vor Aufträgen kaum retten und wäre froh gewesen um einen Mitarbeiter. Wenn es draussen warm war, dann hat es für die Kunden nicht schnell genug gehen können. Und auch an den schönen Wochenenden ist das Telefon immer gegangen. Im Winter ist nichts gelaufen, da hätte das Geschäft ebenso gut zutun. Und ich war immer allein gewesen, niemand in der Werkstatt, allein mit der Buchhaltung, ich musste für alles schauen. Und in den Ferien habe ich mich so kaum getraut. Ich hatte immer das Gefühl, jetzt kommt dann der grosse Auftrag. Und wenn wir mal Ferien gemacht haben, dann ist mir die Woche vorgekommen wie verlorene Zeit. In dieser Zeit habe ich ja nichts verdient und darum die Ferien auch nie recht geniessen. Was besonders schlimm war, ich hatte kein Hobby mehr. Ich habe ja das Hobby zum Beruf gemacht. An das habe ich vorher auch nicht gedacht. Es hat mich dann auch gar nicht gelustet, an Oldtimer-Veranstaltungen zu gehen. Nach 2 Jahren habe ich aufgegeben. Es war ein Mix von finanziellen Überlegungen, Existenzangst, Angst um die Altersvorsorge und dann hatte ich einfach nicht die Befriedigung, die ich mir erhofft habe. Meine Vorstellungen waren einfach zu romantisch. Und dann war da auch noch die familiäre Situation mit 2 kleinen Kindern. Jetzt habe ich wieder einen Job in der Bundesverwaltung und eher schon nicht so einen schlechten. Nicht mehr ganz so hohe Voranen, aber gut.
Der Christian H. ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Und die Frau, die geht jetzt mehr arbeiten. Umsteiger, die mit der Selbstständigkeit finanziell auf Grund laufen, werden von der Arbeitslosenkasse nicht erfasst und sie können nicht zum regionalen Arbeitsvermittlungszentrum, zum RAF, gehen. Selbstständigerwerbende sind nicht versicherbar über die Arbeitslosenkasse und überkommen darum kein Arbeitslosengeld. Wird es finanziell eng, dann müssen sie die Sozialdienste aufsuchen. Eine Statistik darüber gibt es nicht. Unfreiwillig umgestiegen ist die 41-jährige Miriam Ensner. Sie ist gelehrte Pharmaassistentin und heute Lokführerin. Es ist 7 Uhr am Morgen. Der Miriam Ensner, ihren Tag, hat früh angefangen. Um 10 ab 4 Uhr hat der Wecker geläutet, um 5 Uhr war sie im Depot zu Biel und hat den Zug zweckgemacht. Bremsprobe schauen, ob alles gut eingestellt ist. Darum herumlaufen bei einem 250 Meter langen Zug braucht es auch seine Zeit. Am 20 ab 6 Uhr ist es dann losgegangen. Gegen die 7 Uhr ist sie zu Bern und dort geht es nach einem kurzen Stopp gerade wieder zurück nach Biel.
Also es ist jetzt einfach für mich, dass ich mit 40 darf abfahren darf und das andere kleine Signal, das man noch sieht, das ist das Zugpersonal, das mir eine Abfahrerlaubnis gibt. Jetzt muss ich hier schauen, warten, bis die Türen zu sind. Die sind jetzt zu. Jetzt kann ich Bremsen lösen und kann ich abfahren. Ja. Immer noch den Zug kontrollieren. So weit wie es geht, schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist.
Fährt Miriam Ensner einen doppelstöckigen Intercity-Zug zu den Stosszeiten, das sind 1400 Personen, die sie verantwortlich für sie ist. Reist da auch die Angst ein bisschen mit?
Ich glaube, wenn man da jeden Morgen im Führerstand ist und Angst hat, ist es auch nicht mehr der richtige Beruf. Muss man, das ist ja so eine Belastung für einen selber. Ich denke, dann wäre man ja auch nicht glücklich beim Arbeiten.
Wir kommen zu Biel an, Zugwechsel. Es geht nach Solothurn und wieder retour. Unterwegs grüßen sich Streckenarbeiter und Lokführer und auch die Lokführer untereinander. Aber als wir zu Solothurn einfahren, da grüßt Miriam Ensner nicht nur, sie winkt. Im Zug, der einfahrt, ist ihre jetzige Mann. Für einen kurzen Mund schlängt es. Der Andreas Ensner hat nämlich schon 4 Abend und kommt schnell in Führerstand von seiner Frau.
Jetzt kommt auch mein Mann mit dem Zug. Ist das nicht herzlich?
Grüß euch, danach. Und geht.
Ah, ja.
Gut. Ich bin froh, dass ich von hören.
Das macht der Gang etwa. Lange schnell grüßen im gleichen Bahnhof, sich ja. Wieder wechseln.
Oder auch Kaffee trinken zusammen.
Ja. Dazwischen?
Ja. Ja.
Der Miriam Ensner, ihr Mann, hat Feierabend und geht heim lehren. Alle paar Jahre müssen nämlich Lokführer wieder eine Prüfung ablegen, sodass sie immer auf dem neuesten Stand sind. Die Miriam Ensner wechselt zu Biel nochmal den Zug. Es geht durch den Jura nach Dell, eine französische Gemeinde, und wieder retour nach Biel. Am 1 am Mittag ist ihr Dienst fertig. Miriam Ensner ist seit 9 Jahren Lokführerin, nicht ganz freiwillig.
Ich habe Pharmaassistentin gelernt und dann habe ich Kuratenkinder bekommen. Und mit meinem Ex-Mann zusammen hatten wir eine Käserei. Und das hat dann einfach nicht mehr rentiert, die Käserei. Und dann haben wir etwas anderes gesucht. Und mein Mann hat immer, es war immer sein Traumberuf, Lokführer zu werden. Und dann bin ich immer ins Internet schauen und habe eben dann gesehen, dass sie eine Frauenklasse suchen. Und dann habe ich gefunden, ja, das kann ich ja auch. Ich habe mich beworben und ja, jetzt bin ich da.
Die Ausbildung zum Lokführer geht gut 14 Monate und es gibt auch schon einen Lohn. Sie hat die Ausbildung gemacht und der Mann hat er sie zu den Kindern geschaut.
Weil wir etwas anderes haben müssen haben, weil wir ja 4 Kinder hatten, irgendein Einkommen ja, wieder gebraucht haben, weil die Käserei ist zugegangen. Ja.
Wieso hat sie eben nicht der Mann gemacht? Die Kinder sind ja auch nicht so gross gewesen, sind dann noch klein gewesen. Wie alt waren die denn?
Ja, das Kleinste war 5 gewesen. Und die älteste 10. Ja. Ja, weil sie einfach dann explizit haben Frauen gesucht. Also er hat sich in diesem Jahr dann gar nicht können bewerben als Lokführer. Ui, ja, das noch so. Ja, der Slogan war so, es heisst ja auch nicht der Lokomotive. Ja, und das hat mich noch fasziniert. Ich habe gefunden, ja, das, jetzt probiere ich doch, das kann ich auch. Und was ich schon immer hatte, ist, dass ich nach 10 Jahren Hausfrau sein daheim, habe ich schon das Gefühl gehabt, ich möchte wieder etwas machen oder ein bisschen eine Bestätigung, ja, wieder Arbeit haben, weil man halt als Hausfrau eben nicht so Bestätigung hat. Ja.
Und nochmal als Pharmaassistentin zu arbeiten, wäre das auch eine Option gewesen?
Eigentlich nicht mehr. Weil ich halt Mühe hatte, mit eben den ganzen Tag Leute um mich herum, die Kunden, die manchmal nerven. Und darum ist das... Mache ich das jetzt auch gerne, dass ich eben viel alleine bin für mich und das vermisse ich eigentlich nicht. Nein.
Also die, so die Einsamkeit im Führerstand vor, das geniessen die?
Ja, sehr, ja. Kein Chef, der immer über die Schulter schaut und motzt. Nicht genau alles so macht, wie man sollte. Ja.
Wo aber eure Ehe nach in Brüche ist gegangen, sind die Kinder zu eurem Mann gekommen, weil es mit euren Dienstzeiten, der hat Frühschichten, der hat Abendschichten, nicht hat vereinbar, der hat einen höheren Preis gezahlt für diesen neuen Beruf?
Ja, aber ich war dann auch bei der Ausbildung und ich konnte das gar nicht abbrechen. Also der hat ja die Ausbildungskosten wie quasi umzahlen und da ist es einfach von Anfang an wie klar gewesen, dass jetzt die Kinder bei ihm sind und dass er schaut. Und er hat ja auch keine neue Stelle gefunden, der hat ja er wieder müssen arbeiten und das ist ja, haben wir ja vorher probiert, andere Stellen zu finden für ihn. Lang. Und ja, das hat sich einfach so ergeben. Am Anfang war es schon her gewesen. Also habe ich auch Mütter gesehen, mit ihren Kindern wegen einsteigen. Das sind auch bei Tränen schon gekommen, ja.
Miriam Ensner hat einen hohen Preis für ihre Ausbildung gezahlt. Aber sie hat auch viel zurückbekommen. Die Familie ist finanziell versorgt, sie hat einen verantwortungsvollen Beruf und genießt ihre Ruhe im Führerstand. Auch wenn in diesem Beruf manchmal Sachen passieren, die man nicht einfach so wegstecken kann.
Ja, es gehört halt einfach dazu. Also, ich denke, auch jeder Fall ist schon anders. Jeder erlebt es vielleicht anders, es tut so jeder anders verarbeiten. Und
ist es auch schon passiert?
Ja. Ja. Eben leider, ja.
Also einmal oder mehrmals?
Nein, einmal, ja.
Wie hat er das verarbeitet? Hat er da vom Arbeitgeber Hilfe bekommen oder Care-Team, das noch zur Verfügung gestanden ist?
Ihr hat am meisten eigentlich geholfen mit ganz viele Lokführer über das zu reden, die das auch schon erlebt haben. Also ich hatte schon schlaflose Nächte und hatte einfach eine riesen Wut auf die Person, die das mir angetan hat. Ja. Obwohl sie ja, es ist ja der Zug als Instrument und nicht ich. Aber es ist ja immer noch ein Mensch, der da vorne ist und fährt. Ja. Ich war einfach hässlich auf den.
Aber jetzt hat der Frieden geschlossen.
Ja, ich denke, die Zeit heilt viel, ja.
Trotz dem Traurigen, trotz dieser grossen Verantwortung, hat sich der Umstieg, der nicht ganz freiwillig war, gelohnt. Die Miriam Ensner hat nämlich ihren jetzigen Mann bei der SBB lernen kennen.
Ja, ich habe meinen neuen Mann lernen kennen. Oder neu, ja, in Anführungszeichen. Ja, das Beste an SBB.
Der Traum vom Umsteigen, vom Aussteigen aus dem jetzigen Job. Für viele bleibt es ein Traum. Mit dem Wagnis allein ist es nicht gemacht. Umsteigen ist immer auch ein Risiko. Und Umsteigen ist mit einer gehörigen Portion Glück verbunden. Und viel Beharrlichkeit, Mut und Ausdauer.
Umsteigen. Das war eine Wiederholung von der Sendung von der Regula Zehnder. Die Sendung könnt ihr nochmal nachhören über srf1.ch oder im Nachtclub. Heute ab 10 Uhr am Abend gerade selber bei uns mitmachen. Erzählt uns eure Geschichte, wenn ihr schon mal einen Job oder eine Aufgabe gehabt habt, die nichts mit eurer Ausbildung zu tun gehabt. Also, eigentlich seid ihr Lehrer, aber in einem Sommer seid ihr auch mal auf die Alp käsen oder als Computerfachmann habt ihr plötzlich einen Chor müssen übernehmen, weil dort gerade jemand ausgestiegen ist. Ein Job, der nichts eigentlich mit eurer Ausbildung zu tun hat. So Geschichten suchen wir. Schreibt uns ein Mail und zwar an folgende E-Mail-Adresse studio@srf1.ch. Ein Job, der eigentlich nichts mit eurem Beruf zu tun hat. SRF1 respektive studio@srf1.ch. Ein Mail und Telefonnummer auch noch dazu schreiben, damit wir euch heute Abend zurückrufen
können. SRF1 Doppelpunkt.
In 5 Minuten.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.